these spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch the Skies. Mittlerweile mit Teil 4. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass wir noch gar nicht so viel online haben. Aber wenn ihr den hört, hoffentlich rechtzeitig zu dem Film, den wir jetzt gerade besprechen und dann auch quasi im Kino transportiert wird mit dem vierten Teil der Reihe, dass ihr den dann ja, relativ parallel auch bekommt. Daran arbeiten wir auf jeden Fall. Und wie die Überschrift des Podcasts natürlich schon sagt, wir sprechen heute über Planet der Affen. Das heißt, wir gehen wieder zurück in die Science-Fiction-Geschichte in das Jahr 1968 und natürlich nicht wieder ich alleine, sondern ich habe mir wieder tatkräftige Science-Fiction-Unterstützung geholt. Einmal durch Jacko. Hallo Jacko.
Hallihallo.
Und den Ding-Dong. Hallo Ding-Dong.
Hallöchen.
Genau, wir haben das letzte Mal schon relativ schnell festgestellt, darüber müssen wir auf jeden Fall reden und darüber wollen wir auch reden und haben dann ganz kurz diskutiert und haben gesagt, wir nehmen Planet der Affen. Wir hatten aber auch darüber diskutiert, die komplette Reihe zu besprechen, wo wir dann irgendwie relativ schnell gesagt haben, so, das könnte ein bisschen lang werden, weil man muss ja dazu sagen, der Planet der Affen 1968 als Start für eine fünfteilige Reihe. Dann hatten wir irgendwann nochmal ein Remake, 2001 muss es gewesen sein, mit Mark Wahlberg und hatten dann ja nochmal den Neustart 2011? 12?
11.
11, ne? Mit einer ganz neuen Reihe, die ja eher in der Jetztzeit angesiedelt ist und wie es zum Planet der Affen gekommen ist. Und genau der kommt jetzt ins Kino, Teil 4 am 8. Mai. Ich freue mich auch schon ein bisschen drauf, weil bisher finde ich die Reihe insgesamt ganz gut und ich fand auch den letzten ganz spannend. Genau, aber das nur so am Rande. Vielleicht können wir am Ende nochmal ganz kurz drüber sprechen, wie wir so die anderen Filme so ganz kurz finden zumindest. Aber es geht ja jetzt erstmal um den Anfang. Planet der Affen 1968, Regie war Franklin J. Schaffner. Den kennt man von Filmen wie Patton, einer meiner Lieblingsfilme in dem Genre übrigens. The Boys from Brazil und Papillon, der auch richtig, richtig toll ist.
Und ich will meine Lanze für The Boys from Brazil brechen. Wer den nicht kennt, der muss den mal gesehen haben, der ist großartig.
Das stimmt, ja. Genau. Wer möchte dann von euch beiden mal ganz kurz sagen, worum geht's denn überhaupt im Planet der Affen? Worüber sprechen wir denn eigentlich? Ding Dong.
Soll ich die Synopsis übernehmen?
Ja, mach mal.
Okay, eine Besatzung von Astronauten erleidet in ferner Zukunft eine Bruchlandung auf einem Planeten, auf dem intelligente, sprechende Affen die dominante Art sind und Menschen diejenigen sind, die unterdrückt und versklavt werden. Soweit, so gut.
Genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass Planet der Affen irgendwie jeder kennt. Nicht gesehen, aber irgendwie vom Titel, vom Inhalt, vom Bilder. Es ist ja auch so ein bisschen popkulturtechnisch auf jeden Fall verankert. Ich meine, selbst die Simpsons hatten ja Planet der Affen drin in einer Folge. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt.
Oh ja, das Musical.
Aha, genau. Also von daher, genau. Es ist immer irgendwie präsent und natürlich auch die neuen Filme. Klar, spätestens dann, wenn man am Kinoplakat vorbeiläuft, weiß man irgendwie, worum es so grob geht. Um Affen, die quasi die Kontrolle übernehmen und Menschen unterdrücken und nicht andersrum. Wir haben schon gesagt, warum wir den Film ausgewählt haben. Natürlich passend zum Kinostart des neuen King of the Apes, wenn mich nicht alles täuscht. Und aber wie stehen wir denn eigentlich zum Film? Und ich würde jetzt einfach mal anfangen dieses Mal. Ich hatte Planet der Affen irgendwann mal in den 90ern mit meinen Eltern gesehen im Fernsehen und war daran nicht wirklich interessiert, muss ich gestehen. Man muss auch dazu sagen, können wir nachher nochmal drüber reden, weil er natürlich auch, man muss ihn im Zeitgeist sehen. Also ich habe ihn jetzt auch mit meinem Sohn geguckt gehabt. Und der fand das auch soweit ganz interessant, aber der findet die neuen Filme deutlich spannender und deutlich interessanter als den alten. Aber er fand die Grundprämisse sehr, sehr interessant und hat darüber auch mit mir gemeinsam diskutiert. Das fand ich cool. Aber genau, ich habe ihn dann irgendwann 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, vor 10, 12 Jahren habe ich mir dann auch die Box gekauft gehabt, so wie Ding Dong. Du hast sie jetzt auch geholt, ne? Ja, ja, sprechen wir gleich drüber. Und hatte mich dann dran gemacht und habe dann nochmal den ersten geguckt und die anderen vier hinterher und habe auch bei Movie Break, damals noch Filmpanorama, auch alle Kritiken zu den jeweiligen Filmen geschrieben. Und das war so mein Rückblick. Und seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehen. Das war jetzt dann das erste Mal seit 10 Jahren wieder. Und er, kann ich schon mal vorweg sagen, er hat immer noch super krassen Inhalt und viel, worüber man sprechen kann. Und er ist super wichtig. Aber er hat auch so seine Schwächen und Kanten. Darüber können wir auch noch reden. Wer möchte als nächstes denn?
Ja, Jaco, mach du.
Genau, dann mache ich gern weiter. Ich habe den auch als Kind das erste Mal gesehen im Fernsehen. Ich habe da auch mehrere Teile gesehen, also diesen hundertprozentig und definitiv auch den zweiten Teil. Das habe ich jetzt festgestellt, da ich mir den zweiten Teil, also Rückkehr zum Planet der Affen, in dem Zuge auch nochmal direkt angeguckt habe. Die muss ich als Kind schon gesehen haben, weil da sind auch so prägnante Szenen drin, die vergisst man einfach nicht mehr. Gerade im zweiten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fand die als Kind auch sehr faszinierend. Ich meine auch die Fernsehserie, die dann ja auch daraus resultierte, davon irgendwas gesehen zu haben. Und dann aber auch ganz, ganz lange nicht mehr. Ich habe mir auch diese DVD-Box damals geholt. Das ist auch schon sehr lange her. Damals hatte ich noch keinen Blu-ray-Player, deswegen auf DVD. Also keine Ahnung, wann das war. Und habe mir den auch in dem Zuge alle nochmal angeschaut. Das war vor meiner Movie-Break-Zeit. Also das wird weit, weit über 10 Jahre her sein. Auch alle hintereinander weg. Und ja, wie wir die Reihe insgesamt finden, kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Das hat auch so seine Ups und Downs. Und der erste definitiv der stärkste. Aus damaliger Sicht und als ich mir jetzt vor einer Woche nochmal angeschaut habe und eben auch Rückkehr zur Planet der Affen, muss ich ganz klar sagen, der erste Teil ist ein Ding für sich, der ist ein zeitloser Klassiker. Du hast recht, er hat ein paar Abnutzungserscheinungen, die ich dem aber gar nicht so übel nehme, weil es auch ein Kind seiner Zeit irgendwo. Das haben halt viele Filme aus dem Zeitraum, die so gewisse Sachen haben, die würde man heute definitiv nicht mehr so machen. Aber der ist auch in gewissen Dingen so fantastisch heute noch und seiner Zeit auch weit voraus, gerade wenn man das Kino der 60er betrachtet, noch bevor, sag ich mal, dieser große Umbruch kam mit dem New Hollywood. Das kam ja kurz danach. Also Planet der Affen zählt ja noch zur alten Generation der Hollywood-Filme. Dafür ist der erstaunlich progressiv in vielen Punkten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, und für mich auch heute noch ein absoluter Klassiker. Ich habe ihn nicht mit meinem Sohn geguckt, aber die neue Trilogie mit meinem Sohn vor 2, 3 Monaten. Und der war auch schwer begeistert davon. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass die neue Trilogie wirklich erstaunlich gut ist. Also ich hatte damals sehr viel Angst vor dem ersten Film, vor Prevolution. Ich dachte, na, das was wird. Ich muss ehrlich sagen, das ist tatsächlich inzwischen mein liebster Planet der Affen-Film. Mhm. Sogar noch vor dem hier.
Mhm. Kann ich verstehen, ja. Okay, Ding Dong.
Ja. Bei mir war es im Grunde das Gleiche. Ich habe ihn auch irgendwann Ende der 90er, habe ich die, alle Teile, die kamen halt bei uns im Free-TV, ne? ARD, ZDF, ich weiß nicht mehr welches Programm. Ja, ich war Grundschulkind und habe die dann halt alle gesehen. Und ja, ich fand die damals interessant. Kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ein super großer Fan davon war. Mir ging es aber ein bisschen so wie euch. Ich war mir gar nicht mehr sicher, welcher war. Es war alles so durcheinander geworfen in meiner Erinnerung. Und ich habe den auch seitdem nicht mehr gesehen gehabt, bis ich mir jetzt vor... Wann wollten wir denn aufnehmen das erste Mal den Podcast? Vor 2 Wochen?
Nee, von der Woche. Habe
ich mir die Blu-ray-Box, ja, habe ich mir die Blu-ray-Box gekauft und dann das erste Mal seit, ja, was sind das, 25, 27 Jahre oder keine Ahnung was, habe ich den jetzt das erste Mal wieder gesehen und war sehr begeistert darüber, wie gut der noch aussieht. Ja. Mhm. Wir haben ja viele Filme, die einfach, ich meine, der Film ist halt aus Ende der 60er Jahre, wir haben viele Filme, die sehen einfach nicht mehr so ganz so toll aus und der sieht wirklich noch gut aus, also auch die Maskenarbeit und schwer begeistert. Hab mir jetzt im Zuge dessen noch ein paar andere Planet der Affen-Teile angeguckt oder angerissen. Und mir geht's ein bisschen wie Jaco oder wie dir, Thomas. Ich mag die neue, in Anführungszeichen, neue Trilogie ebenfalls. Ich finde auch den ersten sehr stark von den neuen Teilen. Die anderen beiden nicht mehr ganz so stark. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, aktuell sagen, dass das Original und der erste Teil der neuen Trilogie so für mich auf einer Ebene sind, für mich persönlich.
Ja, das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Also der neue hat einfach Vorteile, dass er natürlich technisch klar deutlich besser ist und eben ja auch auf dem aufbaut, was das Original gemacht hat und dementsprechend da auch noch seine Vorteile rausziehen kann, auch was den Inhalt angeht. Ja, ohne den hätte es den ja logischerweise nicht gegeben.
Absolut. Und ich bin mal sehr gespannt, beziehungsweise eigentlich kann ich mir die Antwort fast selber geben, wie lange die Halbwertszeit von der neuen Trilogie sein wird. Ja. Ich glaube nicht, dass wir nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten die neue Trilogie noch angucken und sagen, wow, ist das grandios. Einfach weil die Computer, da ist halt vieles digital. Ne? Ich glaube nicht, dass das noch so super gut ankommen wird. Und das,
wobei die Affen...
Max, wird Max, den Film, glaube ich, ein bisschen kosten. So.
Ja. Max, vielleicht was die technische Ebene angeht, aber inhaltlich, wie gerade der erste Teil...
inhaltlich, ja.
Ist so hervorragend, also erstaunlich hervorragend. Ich fand den ja beim ersten Mal gucken schon fantastisch und jetzt in dem Zuge mit meinem Sohn nochmal geschaut und bestätigt. Also den Eindruck, den ich vor etlichen Jahren hatte, der ist fantastisch inhaltlich.
Ja. Habe ich ja auch in Erinnerung so, ja.
Aber über den reden wir ja eigentlich gar nicht.
Genau, jetzt schweifen wir so ein bisschen ab. Ich hätte jetzt auch fast angefangen, über das CGI der Affen zu reden, aber genau, dass wir lieber zu den Kostümen der Affen kommen. Ich glaube, es gibt so ein paar Punkte vom Planet der Affen aus dem Jahr 68, die einfach sehr faszinierend sind. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein Jahrzehnt, was politisch vor allen Dingen in den USA ein bisschen schwierig ist, würde ich es mal beschreiben. Und Hollywood wenig Interesse daran hatte, eigentlich so einen politischen Film zu machen, wie er heute auch ist und man ihn heute auch natürlich an vielen Stellen auch so interpretieren muss oder auch kann und sollte. Ne? Und vermarktet wurde er damals aber so als reinrassiger Abenteuerfilm eigentlich, so klassisches
Science-Fiction-Abenteuer.
Und ich hatte jetzt auch nochmal im Zuge der Recherche für den Podcast dann gesehen gehabt, dass ja quasi das Drehbuch ja auch nochmal kurz vorher umgeschrieben worden ist. Ne? Also es basiert ja auf dem Roman. Der Roman ist auch an vielen Stellen ganz anders. Es spielt auch auf einem anderen Planeten eigentlich im Roman. Aber wir sind ja dann in Spoiler, auf der Erde. Ich glaube, wir brauchen da auch...
Boah, jetzt schon rausgehauen.
Boah, furchtbar.
Ach, jetzt haben wir das Ende verstanden.
Wir haben ja, diesmal nicht angekündigt, dass wir einen Spoiler-Part machen. Ne?
Ja, aber ganz ehrlich, den Film
uns... Ja, genau. Also das weiß doch jeder, oder? Es ist doch genau, also diese Szene kennt...
Meine Freundin hat ihn nicht gekannt.
Ah, spannend, okay.
Meine Freundin hat ihn nicht gekannt und wollte ihn auch erst gar nicht gucken. Also ich habe sie dann so mehr oder weniger dazu gedrängt, so ey, ich will den jetzt beim Essen ein bisschen gucken muss und so. Und sie so, gucke ich halt mit. Und jetzt fand sie ihn tatsächlich bei der Sichtung viel besser als ich. Ah. Die war schwer begeistert von dem Film, okay, also wirklich. Cool. 9 Punkte hat sie vergeben, von, wenn man es in Movie-Break-Punkten rechnet.
Warum machen wir dann den Podcast mit dir? Die hat ja schon mal viel mehr Ahnung.
Genau.
Ich habe keine Ahnung. Frage ich auch jedes Mal, aber... Ihr wollt halt. Ja.
Auf jeden Fall das ursprüngliche Drehbuch von Rod Serling, das sollte dann definitiv auch umgeschrieben werden und musste auch umgeschrieben werden, weil sie hatten ursprünglich in der ersten Drehbuchfassung eine moderne, hochtechnologisierte Affenversion geplant gehabt, bis sie dann irgendwie festgestellt haben, so mit Autos und Hochhäusern, mit Affen und so, das ist ja auch ganz schön teuer, wenn wir das so drehen wollen und haben dann nochmal ganz viel umgeschrieben, hatten dann auch die Drehtage kurz vor Start, Kinostart, also vor Drehstart damals, auch nochmal um 10 Tage reduziert auf irgendwas bei 40 Drehtagen, das muss man sich auch mal vorstellen. Es ist ja auch spannend eigentlich so. Und Michael Wilson hatte dann übernommen gehabt, das Drehbuch, und hatte dann umgeschrieben. Und man muss dazu sagen, dass Michael Wilson eine bestimmte Historie auch hat in Hollywood, durch die McCarthy-Ära, weil er auf der Liste stand damals, was quasi so ein Berufsverbot auch für Autoren bedeutete. Und natürlich diese Hexenjagd, diese Verfolgung auch ganz klassisch bei ihm mit drin war und er das auch an vielen Stellen in dem Drehbuch einfach so mit reingebaut hat. So, das erkennt man einfach. Ne? Und das ist das Spannende dabei. Und man muss dazu sagen, dass schon 2 Jahre oder 1 Jahr vorher, bevor sie da angefangen hatten zu drehen, so eine Testvorführung gemacht hatten, so ein Testdreh mit den Affenkostümen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Film, weil diese Kostüme, die funktionieren. Die funktionieren auch heute noch.
Absolut.
Ne? Du hast irgendwie, auch wenn du weißt, es sind natürlich Menschen, die irgendwie in diese Kostüme gesteckt worden sind, aber es funktioniert von der Immersion her total gut, dass du einfach glaubst so, ja, da sind jetzt ein paar hundert Jahre vergangen und irgendwie passt das so, dass die dann jetzt dann so aussehen, wie sie aussehen, die Affen. Ne?
Absolut.
Genau, was hat euch denn so irgendwie abgeholt in dem Film und fasziniert? Jaco, willst du mal, mal anfangen?
Ja, also das könnte ich im Prinzip aus 2 Ebenen. Erstmal als Kind, damals, das weiß ich jetzt noch, waren es vor allem die Affen. Also das hat mich damals schwer beeindruckt. Klar, da war man technisch auch noch andere Dinge gewohnt, aber diese Masken fand ich damals schon ganz fantastisch. Und auch damals hat mich schon diese Idee total fasziniert. So eine Welt, in der die Menschen eben dass die primitive Art sind und die Affen eben das sind, was wir eben sind, dass diese Verhältnisse komplett auf den Kopf gestellt werden. Und selbst als Kind habe ich da schon so eine, ich sag mal, Gesellschaftsparabel erkannt. Mhm. So, die ist so deutlich. Deswegen ist total spannend, dass das nie so als richtig politischer oder gesellschaftskritischer Film wohl mal angelegt war. Also zumindest nicht so extrem, wie es jetzt ist. Und was die da, also aus heutiger Sicht, was sie daraus gemacht haben, das ist großartig. Das ist auch wirklich sehr, sehr mutig. Und gerade, wie gesagt, wenn es gar nicht mal die Intention des Studios war, sowas zu machen, das dann trotzdem so da reinzunehmen, das kann man ja auch nicht. Also außer man ist so wie die drei Affen da von dem Rad, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.
Super
sonst,
Bild.
Ja. Sonst kann man das ja gar nicht wahrnehmen, was dir da erzählt wird. Gerade was du auch gesagt hast, die aktuelle Lage damals in den USA, wo es noch Rassentrennung zum Teil gab oder diese Rassenfrage noch so ganz, ganz heißes Eisen war. Das wird ja hier im Prinzip auch vorgelebt. Es gibt ja diese drei Affenrassen, wenn man so will, die Orang-Utans, die Schimpansen und die Gorillas, die alle einen gewissen gesellschaftlichen Status haben. Also die Orang-Utans sind ja die Politiker, so gesehen, die Herrschenden. Die Gorillas sind die Soldaten, die Muskelprotze, die Ausführer, die Vollstrecker, die eben auch so ein bisschen unterdrücken. Und die Schimpansen sind zwar gebildet, aber dann doch eher so das niedere Volk, auf dem so ein bisschen rumgetrampelt wird. Und das ist halt, ja, eine extreme Parallele zur US-Gesellschaft, gerade der US-Gesellschaft damals. Was ja ganz witzig ist, weil die Romanvorlage ist ja französisch, ist ja nicht mal ein US-Buch und ich glaube, da wurde sehr viel geändert. Ich habe es leider nicht gelesen, aber nur gelesen, dass da eben vieles geändert wurde. Und das finde ich schon herausragend, was der Film sich da rausnimmt und wie gut das auch heute noch funktioniert.
Ja.
Ja, absolut. Für mich war es letzten Endes so diese, wie gesagt, ich hatte ihn seit halt weit über 20 Jahre, fast 30 Jahre nicht mehr gesehen. Ich war halt echt erstaunt, wie gut diese Maskenarbeit noch funktioniert. Allgemein, die Kulissen waren super interessant.
Ja. Oh ja.
Diese in Stein geschlagenen Gebäude der Affen, diese Affenstadt, super interessant umgesetzt von den Formen her. Ich war sehr positiv von dem Soundtrack überrascht, von Jerry Goldsmith.
Auf jeden Fall, ja.
Gerade am Anfang war der bockstark, wenn die Crew, die dreiköpfige Crew auf dem Planeten landet und durch eine karge Wüstenlandschaft geht und versucht irgendwie Zivilisation oder Nahrung, Wasser und so weiter zu finden. Und wie dieser Score funktioniert und er hat eine derart bedrückende Atmosphäre für mich hervorgerufen, dass ich das echt, da war ich echt sehr stark überrascht.
Ja, vor allem, es ist sehr, sehr puristisch eigentlich. Also, das ist ja weniger dieses, dass man so einen großen Score macht oder so, sondern immer so sehr vereinzelte Klänge im Prinzip nur, die aber so eine unglaublich gespenstische Stimmung irgendwie verursachen, die super zu diesem Setting passt. Das habe ich mir auch, also dieser Soundtrack ist so phänomenal, weil es auch ganz, ganz anders ist, als man es normalerweise machen würde. Speziell zum damaligen Zeitpunkt in so einem Film.
Ja, das ist die akustische Ebene, visuelle Ebene, aber natürlich auch das Narrativ. Ne? Es ist natürlich interessant gewesen, diesen Rollentausch. In dieser Welt sind eben die Affen die Menschen und die Menschen die Affen. Ja, also wenn man es so übertragen sehen möchte. Ne? Menschen können in diesem Film nicht mehr sprechen. Sie sind quasi degeneriert und die Affen testen sie, machen Experimente.
Ja, das kennen wir halt.
Verhalten sich letzten Endes.
Das kennen wir halt andersrum, ne?
Ja, eben, genau. Wir kennen es halt andersrum, ja. Und es ist halt super interessant, weil diese Affen haben eine Klassengesellschaft. Sie haben eine religiöse Lehre, sie betreiben Forschung und es gibt Spannung zwischen Religion und Wissenschaft, so wie wir es halt auch kennen, ne? Die Hypothese, dass der Affe vom Menschen abstammen könnte, der hier ja aufkommt und den die Wissenschaft ja nachverfolgt, der wird als Ketzerei abgetan, wo wir natürlich wieder an sowas wie Galileo Galilei oder Charles Darwin denken müssen, ne? Wo es ja ähnlich war. Und allgemein hat mich, ich sag jetzt einfach mal, diese wie sich die Affen verhalten, hat mich halt an George Orwell erinnert mit der Animal Farm, wo die Tiere eben auch mit der Zeit immer menschlicher wurden und spoilern wir die Animal Farm und am Ende eben zu Menschen werden. Ja, das hat mich da total dran erinnert. Ja. Also
was du auch gerade sagst, auch diese Verquickung von Religion und Wissenschaft. Nochmal, das wundert mich total, dass die Vorlage, wenn es denn in der Vorlage war, kein amerikanisches Buch ist, weil auch das ist so ein sehr amerikanisches Thema. Dass ja teilweise in den USA noch im 20. Jahrhundert an Schulen nicht die Evolutionstheorie gelehrt wurde.
Ja, weil wieder schlimmer wird auch aktuell.
Ja, wieder, ja, das wird auch bald wieder so sein. In 2 Jahren kommt der Planet der Affen näher wahrscheinlich. aber das ist so uramerikanisch eigentlich, dieses Thema. Und so paradox, dass ja auch die Orang-Utans im Prinzip Wissenschaft und Religion aber vereinen. Also dass der das Oberhaupt der Orang-Utans, der Dr. Sirius ist ja quasi der oberste, mehr oder weniger Wissenschaftler, aber auch der oberste Vertreter der Religion, was ja komplett beißen würde normalerweise. Und das dann so zu vermischen und dann so eine Mischpoke zu machen, das ist ja eigentlich.
Ich würde noch einen weiteren Punkt einwerfen, warum dieser Film auch heute noch so hervorragend funktioniert. Und das liegt tatsächlich am Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgehen könnt, aber Charlton Heston ist einfach wirklich fantastisch in dem Film.
Da ist ein kleines Problem mit das
Ich weiß nicht warum, ich bin kein riesiger Charlton Heston Fan. Ich kann es wirklich nicht festmachen. Ich mochte ihn in Bon Hur nicht, in Die Normannen kommen mochte ich nicht, ich mochte ihn nicht so richtig in Omega Man. Ich werde mit seiner Figur nicht so richtig warm, aber sie passt in diesen Film und er wird ja als so ist eine zynische Figur. Seine Figur ist eine zynische Figur und darauf passt er. Er ist kein richtiger Sympathieträger für mich persönlich gewesen, ja, was wir auch am Ende des Films da mehr in diese Schiene geht, ja, und dafür passt er.
Das sieht man ja gleich zu Beginn, wie auch seine Figur eingeführt wird, ne? Also wir lernen ihn ja erstmal alleine kennen in dem Raumschiff, während andere schon im Kryoschlaf sind und er begibt sich ja dann auch in den Kryoschlaf. Da sind sie ja noch zu viert, da kommen wir, glaube ich, nochmal nachher zu. Das ist ja auch faszinierend. Und dann landen die da auf dem Planeten und du hast die ganze Zeit das Gefühl, boah, die anderen beiden, die sind voll angepisst, weil die da irgendwie auf einem fremden Planeten gelandet sind. Das Raumschiff ist futsch und die haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Und Charlton Hessens Figur ist so, ja, ist ja ganz geil, lass mal ein bisschen rumlaufen hier, ne? Vielleicht finden wir ja irgendwas. Ich wollte immer mal weg von der Erde. Und dann hauen die sich ja auch so Sprüche an den Kopf und sagen so, ja, ich habe dich schon analysiert, bei dir ist das so und so. Und ne, also das ist schon, er ist dann immer am Anfang wirklich kein Sympathieträger und auch so ein bisschen so ein Arschlochkind, ehrlich gesagt. Und aber er passt einfach in dieses ganze Setting nachher hinein als jemand, der gar nicht so sehr faszinierend von dieser ganzen Geschichte ist, sondern auch so ein bisschen überheblich und dann vieles von sich selber, was er vielleicht eigentlich ist, aufbrechen muss und anders denken muss. Und deswegen passt das irgendwie. Ne? Ich kann das verstehen, dass man Charlton Heston vielleicht an manchen Stellen irgendwie nicht so mag als ne, Schauspieler. Aber hier trifft's einfach. Ich weiß nicht, wie das dir geht, Jaco.
Er passt durchaus auf die Rolle. Ich persönlich bin auch kein Fan von Charlton Heston, noch nie gewesen. Ich mag sein Spiel oft einfach nicht. Ich finde, er wirkt oft arrogant. Ich weiß nicht, ob das an den Rollen liegt, aber wenn es in fast jedem Film so ist, glaube ich, ist das auch so ein bisschen sein Naturell. Ich glaube, er ist noch eine ganz alte Schule, wo man eben gerade diese Heldenrollen noch ganz anders angelegt hat und auch diese Männlichkeitsrollen immer noch ganz anders verkörpert hat. Ich kann mit ihm meist nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Aber wie du schon sagst, diese Rolle passt ja tatsächlich ganz gut, weil die Figur auch relativ ambivalent ist. Es ist nicht so der astreine Held. Er ist ja wirklich ein Zyniker, ich will nicht sagen fast ein Menschenfeind, aber er ist zumindest sehr zivilisationsmüde, sagen wir es mal so.
Genau.
Und ja, das eigentlich müsste ihm fast das Ende ganz gut passen. Aber letzten Endes versteht er dann auch wirklich, was da denn doch vorgefallen ist. Und all das, was er mehr oder weniger so zynisch abgetan hat, ja, irgendwann werden sich die Menschen schon selber vernichten, so die Arschlöcher. Ja. Und dann auffällt, ja, scheiße, die haben es tatsächlich getan. Das trifft ihn dann wie so ein Dampfhammer. Und das ist auch so eine ganz, ja, das setzt ihm nochmal so die Krone auf, dass er vorher sowieso schon so ein Typ war, der das insgeheim so ein bisschen herbeigesehen hat oder so getan hat, als würde er das herbeisehen, so von oben herab aus seiner besserwisserischen Art. Und als es dann wirklich so ist, haut es ihn tatsächlich aus den Socken.
Vielleicht nochmal auf das Visuelle zu sprechen zu kommen. Die wandern ja erstmal so ein bisschen da durch die Steinwüste. Und das ist ja dann so ein krasser Kontrast, wenn sie dann diese Oase, wird es ja auch beschrieben, dann finden. Und dann tatsächlich da die Menschen rumlaufen. Und die sind ja auch ganz interessiert. Hä, was ist denn das und so? Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich auf einem fremden Planeten Menschen finde, würde ich mir eigentlich ja denken, ich bin nicht auf einem Alien-Planeten gelandet. Aber das ist man so am Rande. Ja, aber auch
allein schon, wenn die aus dem Raumschiff kommen und kamen keine Probleme irgendwie, die Atmosphäre. Da würde ich auch schon denken, das ist ja ein Zufall. Kurz danach sind wir hier gelandet, ne?
Ja, verrückt. Ja. Und dann lernen wir ja das erste Mal auch die Affen kennen, wie sie dann ja die Jagd auf die Menschen begehen. Und du hast ja sehr schnell ein Gefühl dafür, von wegen, oh, die Menschen sind eigentlich da die Tiere und versuchen da gerade so irgendwie Essen zu klauen. Und die Affen haben Fallen gebaut und fangen sie jetzt ein. Und dann wirst du ja direkt so reingezogen, weil er wird ja dann verletzt. Das ist ja auch ganz interessant und kann ja dann nicht sprechen. Ist aber natürlich so intelligent und wenn er dann gefangen ist, versucht er irgendwie zu kommunizieren. Bis dann zu dem Punkt, und das macht auch der neue Film, eigentlich müssen wir auch über die Reihe, quasi die neue Reihe, ja, sprechen, weil da gibt's viele, viele Dinge, die transportiert werden. Und bis zu dem Punkt, wo er dann anfängt zu sprechen das erste Mal. Und da sind ja auch alle Affen so von wegen, das tun die auch vorher ab, der ist nicht intelligent und nein, der adaptiert nur, der macht nur nach, das machen ja Menschen immer und so, die lernen ja ganz fix. Und so gehen wir ja auch mit Tieren um, so gehen wir ja auch mit Affen um beispielsweise. Und bis zu dem Punkt, wo er dann anfängt zu sprechen, und das ist halt wirklich auch cool gemacht.
Ja, das ist ein ikonischer Filmmoment, das ist wirklich Filmgeschichte.
Ja.
Ja.
Genauso natürlich wie die Verhandlungen. Auch wenn die ein bisschen bieder daherkommt, so, wenn man das heute irgendwie sehen möchte. Aber aus der damaligen Sicht war es dann einfach auch passend. Und was mich immer wieder fasziniert, jetzt auch, als ich ihn geguckt habe, wie die Affengesellschaft ist. Weil sie ist so ein bisschen anders eigentlich als eine menschliche Gesellschaft. Das sieht man am Ende ganz, ganz spannend. Wenn die da in der Höhle sind und er den einen gefangen nimmt und normalerweise, ich glaube, die Menschen wären dann hinter ihm her und hätten den dann doch nochmal aufgelauert oder sowas, aber sie lassen es dann sein. Ne? Sie versuchen dann eher die Vergangenheit wieder zu vergraben und sind ein bisschen friedvoller. Auch wenn sie gewalttätig an vielen Stellen sind, sind sie doch irgendwie auch anders. Das hat mich auch immer abgeholt.
Ja. Gebe ich dir recht. Was mir gerade noch einfällt, was ich vorhin gar nicht erwähnt habe, du hattest ja auch gesagt, dass es ja Änderungen durchaus auch zum ursprünglichen Plan gab, dass die Affenzivilisation viel fortschrittlicher sein sollte. Also dementsprechend, wie die Menschen zum damaligen Zeitpunkt. Ich finde es sehr gut, dass es nicht so ist. Mhm. Weil wären sie da jetzt wirklich in Autos rumgefahren und würden in Hochhäusern leben oder so, hätte mir das dem Film einen ganz anderen Anstrich gegeben. Weil diese Affenzivilisation eben doch, sie ist sehr ähnlich den Menschen, hat aber doch noch so was sehr Rudimentäres teilweise. Mhm. Ich will nicht sagen primitiv, aber es wirkt manchmal so, als wären das intelligente, fortschrittliche Wesen, aber noch in einer sehr rückständigen Entwicklungsphase, was so das Strukturelle und Gesellschaftliche angeht. Und das macht auch einen sehr interessanten Reiz aus.
Ja, absolut. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, die Stadt, in der sie wohnen, die ist so in Stein gemeißelt. Ja, ja. Gleichzeitig haben sie aber ja auch Schusswaffen. Ne? Also es ist wirklich so eine sehr, sehr unterschiedliche Technologie.
Ja, es hat so einen Mix aus Moderne und Mittelalter so ein bisschen. Ja. Und noch mit so es klingt doof, so ein Zoo-Flair, also so wie das so aufgebaut ist. Ne? Es hat irgendwie was.
Ja, gebe ich dir recht.
Apropos Zoo, es gibt ja auch durchaus so ein, zwei amüsante Momente, wobei ich nicht genau weiß, ob sie eigentlich ursprünglich geplant waren oder einfach durch Zufall entstanden sind. Weil auf seiner Flucht findet er den Weg ins Museum. Und erschreckt ja dann auch irgendwie dieses kleine Affenkind so von wegen, oh mein Gott, der Mensch läuft hier im Museum rum, ne? das fand ich auch immer ganz gut. Und auch manche Dialoge sind auch eher so, dass du vielleicht doch mal an einer anderen Stelle ein bisschen schmunzeln kannst. Aber auch ein krasser Moment, jetzt sind wir ja eh schon völlig am Rumspoilern, ich mach das jetzt einfach, weil die sind ja zu dritt. Der eine wird ja direkt getötet von den drei. Ne? Charlton Hestons Figur wird gefangen genommen und hat ja dann diese ganze Tortur durchzumachen. Und der andere wird auch gefangen genommen, aber dann direkt auch behandelt, indem sie ihren Kopf aufschneiden und das Sprachzentrum, wie auch immer, auf jeden Fall sein Gehirn so beschädigen, dass er quasi nur noch eine leere Hülle ist. Das finde ich auch heute immer noch eine krasse Szene, wo er dann sein Freund in Anführungsstrichen wieder sieht. Eigentlich mögen die sich ja überhaupt nicht. Und dann feststellt von wegen, oh mein Gott, was habt ihr getan? Aber das ist ja nur einer von diesen, oh mein Gott, was habt ihr getan, Momenten des Films.
Mhm. Ja, krasse Szene, ne? Also mehr oder weniger eine Lobotomie durchgeführt, wenn man so will, ne? Ja. Eine sehr primitive, ja. Mhm.
Na gut, so primitiv kann sie nicht sein. Der gute Mensch hat überlebt, ne?
Ja.
Also, Gehirnoperation zu überleben, das da musst du schon ein bisschen Kunstfertigkeit mitbringen.
Da hast du recht. Ja, doch, das stimmt.
Genau, ich würde über eine Sache auch nochmal reden wollen. Ich hatte es vorhin schon ganz kurz angekündigt und ich glaube, wir müssen einfach darüber reden. Der Film stammt aus dem Jahr 1968. Und das Kino der damaligen Zeit und Frauenrollen beißt sich an vielen Stellen. Wir hatten das ja jetzt ja auch schon mal in dem Podcast an anderer Stelle. Und ich finde es hier auch nochmal ein bisschen extremer, ehrlich gesagt. Aus der heutigen Perspektive würde man an vielen Stellen eher denken so, das würde man heute auf jeden Fall nicht mehr so machen. Und das fängt schon mit dem Raumschiff an. Will mal jemand erzählen, weil ich erzähle gerade so viel, will mal jemand erzählen, was am Anfang mit dem Raumschiff gemeint ist?
Jaco, mach mal. Kann ich gerne tun. Also die sind ja ursprünglich zu viert an diesem Raumschiff. Ne? Also Charlton Heston, seine beiden Kompagnons und eben noch eine Dame, die auch witzigerweise überhaupt nicht großartig vorgestellt wird, weil gut, Charlton Heston ist der Einzige, der wach ist. Die anderen drei befinden sich schon in diesem, ja, was auch immer, Kryoschlaf, keine Ahnung. Also dass die halt so ein paar Jährchen da irgendwie überstehen können. Doch Charlton Heston begibt sich dann irgendwann zur Bettruhe, sagen wir es mal so. Und als dann dieses Raumschiff abstürzt, werden sie logischerweise alle wach. Und nur die drei Herren haben das gut überstanden, denn bei der Dame ist leider irgendwie da deren, was ist es, Kapsel, mehr oder weniger, kaputt gegangen. Und sie ist nun leider tot, die ist mumifiziert, da hat das mit dem Konservieren nicht ganz so gut geklappt. Und wir haben ja von dieser Frau überhaupt nichts erfahren. Ich glaube, ihr Name wurde nun mal erwähnt, wir haben gesehen, ach, die sah ja mal ganz gut aus.
Ja.
Jetzt halt nicht mehr so. Sieht halt aus wie so ein bisschen zu lange auf der Heizung gelegenes Trockenobst. Und der einzige Kommentar der Herren ist so, och, ja, schade eigentlich.
Ja, genau.
Ne? Eigentlich war die ja ganz brauchbar, aber nun ja.
Ja.
Also, hätte echt nur noch gefehlt, ja, letzten Endes hätte sie eh genervt und zum Kochen haben wir auch nichts mehr. Also, was soll's auch, ne? Müssen wir sie nicht weiter durchschleppen. Also, da wird so eine Frauenfigur eigentlich eingeführt, damit sie gleich stirbt und alle auch so achselzuckend in dem, oh, ist die Olle halt weg, ne? Mm. Und nicht mal das konnte, ne? Nimmst du Frau mit aus Raumschiff, nicht mal schlafen kriegst du vernünftig hin. Also so das vermittelt
der Film so mit. Ja, so, ist schon, ja, das ist schon krass. Also, und das ist ja wirklich ja, so von wegen so, ja, schade, ne? Die war ganz ansehnlich.
Ja, eben, aber jetzt, also, die nehmen wir nicht mal mit raus. Die kriegt gleich die Seebestattung hier. Ja, es ist halt die 60er Jahre, also die 50er, 60er Jahre, da muss man sich auch selbst mal große Klassiker, also, um mal ganz kurz abzuweichen, das fällt mir aber gerade ein. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr zum allerersten Mal, oh Gott, wie heißt der? Frühstück bei Tiffany gesehen, der als großer Klassiker gilt, ne? Guck den mal heute, wenn du den vorher noch nie gesehen hast. Also, da würden die ja Frauenrechtlerinnen, würde ich mit Mistgabeln und Fackeln aus dem Kino treiben, wenn du so eine Scheiße zeigst, ne? Der ist so, ich finde, der ist so schlimm frauenfeindlich, das kann man sich, also da ist mir die Schamesröte ins Gesicht gestiegen. Und der gilt als großer Klassiker und Audrey Hepburn, was für ein Idol und so. Um Himmels Willen, guck dir mal diese Rolle an, die da verkörpern muss, ne? Das ist ja grässlich. Aber das war in den 60ern teilweise so. Hat auch keiner drüber nachgedacht.
Ja, die Filme sind halt Produkte ihrer Zeit. Ne?
Ja, ist so.
Du kannst dich drüber aufregen, aber letzten Endes, naja, ist halt, wenn man so will, so ein Zeitzeugnis, ne? wie halt
ja,
die Gesellschaft damals war. Deshalb, ich persönlich verzeihe das den Film dann halt immer, weil,
ja. Kann ich an der Stelle auch, weil das nimmt ja kein so großes Gewicht ein.
Ja.
Es ist halt so ein sehr merkwürdiger Fakt am Rande oder am Anfang. Und es gibt ja immerhin noch die Rolle der Kim Hunter, die Professorin, die Schimpansendame, deren Namen ich vergessen habe,
Sierra
spielt, die ja durchaus relativ emanzipiert ist für eine 60er Jahre Frauenfigur.
Das ja.
Genau.
Ihr muss ja immer wieder gesagt werden,
genau, halte ich mal zurück.
Genau. Die prescht ja sehr nach vorne. Und ihr Mann ist ja eigentlich so der Duckmäuser, der sagt, oh, das dürfen wir aber nicht sagen. Dann dürfen wir. Und sie meint, ist mir doch egal, ne? Und ja. Mhm.
Ganz anders als die Rolle von Nova, das müssen wir auch wirklich, also einmal angesprochen haben, weil auch das ist
ne?
Und aber es gibt dann am Ende ja auch den Kuss zwischen Mensch und Affen. Das war dann auch sehr interessant. Ja.
Ja, auch das ist ja so eine Allegorie auf diese Rassengeschichte. Also man stellt sich mal vor, Dr. Sierra könnte man jetzt beispielsweise als eine farbige Person betrachten und dann küsst Charlton Heston eine Afroamerikanerin. Das wäre damals im Kino, wahrscheinlich wäre das doch weniger gegangen, als Charlton Heston küsst irgendwie eine Schimpansendame. Auch zumindest in gewissen Teilen der USA. Hätte das nur einen viel größeren Aufschrei besorgt.
Man erinnert sich nur an den Skandal tatsächlich in Bezug auf Star Trek, die Serie damals, wo dann Uhura geküsst worden ist. Ne? Also,
ja, dann Uhura, ja.
Also schlimm, dass das eigentlich, dass das das kleinere Problem ist, als wenn sich da zwei Menschen irgendwie geküsst hätten, die eine andere Hautfarbe haben. Ne?
Mhm. Genau, ansonsten der andere Elefant im Raum von dem Film ist natürlich, wir befinden uns auf der Erde ein paar hundert Jahre in der Zukunft und was ist natürlich mit der Menschheit passiert?
Ein paar tausend sogar.
Oder ja, glaube ich, 2000 Jahre. Stimmt, tausend sind das, ne? Ja, ja. Genau. Mhm. Und was ist passiert? Die Menschheit hat sich halt tatsächlich selbst vernichtet. Und das sehen wir ja dann am Ende mit einer der wohl ikonischsten Szenen, die es im Science-Fiction-Genre ehrlich gesagt gibt. Weil Charlton Heston reitet ja dann mit Nova dann auf dem Pferd die Küste entlang und findet die halb zerstörte Freiheitsstatue. Und das ist wirklich ein Moment, der den Film nochmal so am Ende richtig abrundet, finde ich. Der wirklich nochmal so einen Stempel draufdruckt und sagt, das ist hier tatsächlich eine wichtige Botschaft an euch als Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja. Ja, kompletter Gänsehautmoment, absolut. Ich weiß auch noch, wie ich den als Kind zum ersten Mal gesehen habe und selbst da das dann geschnallt habe, was da eigentlich los ist und dachte, boah, das ist krass. Weil damit habe ich als Kind nicht gerechnet. Heute würde man vielleicht ein bisschen eher drauf kommen, wenn man den Film nicht kennt. Aber es ist trotzdem ein sensationeller Moment. Und das war ja auch nicht in der Romanvorlage.
Nein.
Wenn ich das richtig gelesen habe. Das wurde sich ja auch quasi von den Drehbuchautoren erst erdacht, dieses Finish.
Ja, also soweit ich weiß, stammt das Ende von Rod Serling. Weil also er hat ja den ersten Draft, also er hat das Drehbuch ja ursprünglich geschrieben. Ja. Wir haben es ja einleitend schon gesagt, das wurde dann umgeschrieben aufgrund dessen, dass es halt in einer technisierten Welt gespielt hat. Aber das Ende stammt von ihm, soweit ich weiß.
Genau. Ja, aber das ist so ein brillanter Einfall, der diesen Film auf eine ganz, ganz andere Ebene nochmal hieft. Es gibt ja dieses Remake von Tim Burton mit Mark Wahlberg. Ja,
genau.
Und der, also als ich den damals gesehen habe, wusste ich das nicht. Deshalb wusste ich jetzt erst, als ich gelesen habe, wie der Roman denn eigentlich endet. Der ist ja eigentlich vom Ende her viel näher am Originalroman.
Mhm.
Ist zwar nicht das gleiche, aber ist sehr viel näher dran. Und damals, als ich das Ende gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Also wie bin ich, dass sie nicht nochmal das gleiche Ende nehmen wie hier bei dem Film. Okay, weil
das
hätte
klar.
Ja auch wenig Sinn gemacht. Aber dann dachte ich, die Variante ist ja mal richtig cheesy. Und eigentlich ist die viel näher dran am Roman, komischerweise, ne?
Ja, aber Rod Serling ist auch ein genialer Drehbuchschreiber, ne? The Twilight Zone, also das ist, glaube ich, das, wofür man ihn primär kennt, ja. Da hat er auch, also es ist ja eine grandiose Serie, ist vielleicht auch was wir irgendwie in dem Rahmen hier mal besprechen könnten, ja. Da sind super starke Geschichten, die sehr prägend waren für die Science Fiction, unserer Gegenwart letzten Endes.
Und für meine Kindheit. Okay. Wollt ihr noch was besprechen zum Film? Fällt euch noch was ein? Wollt ihr noch was sagen?
Schau mal kurz auf meine schlauen Notizen. Ich glaube, das Allerwichtigste jetzt zu diesem Film wäre tatsächlich schon angerissen gewesen.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir können dann zu den Fortsetzungen kommen oder die Anreisen. Oder
Anreisen,
immer.
Ja.
Genau. Dann machen wir jetzt vielleicht die Spoilerwarnung für alle, die noch nicht gesehen haben.
Ja.
Weil ich glaube, da werden wir in Kürze irgendwie die Filme doch ein bisschen prägnanter besprechen und nicht groß auf Spoiler achten, oder?
Ja, zum Teil. Ich kann ja auch nicht alle nochmal im Detail besprechen. Kann ich sogar gar nicht.
Nö, ich auch nicht.
Kriege ich auch nicht hin.
Also, wie gesagt, den zweiten Teil habe ich jetzt direkt im Anschluss nochmal gesehen an Planet der Affen, weil ich hatte einfach noch Zeit und dachte mir, ach komm, der geht ja auch nicht lang, ballerst du durch. Kann man ja alle auf Disney Plus übrigens gucken. Also, man braucht die Box nicht zu Hause. Übrigens in sehr guter Qualität. Lohnt sich, wenn man nur DVD hat wie ich. Braucht man den nicht aus dem Regal und guckt die bei Disney, wenn ihr das Abo habt. Und Rückkehr zum Planet der Affen. Ich habe den damals schon als relativ seltsame Fortsetzung wahrgenommen. Und das hat sich auch wieder bestätigt. Der wirkt halt sehr wie so ein Schnellschuss, den man halt machen muss aufgrund des großen Erfolges. Obwohl der eigentlich sehr viele interessante Aspekte drin hat. Die werden dir nur teilweise sehr merkwürdig verkauft. Ich würde das Wort Edel Trash in den Mund nehmen teilweise, aber man kommt manchmal schnell einfach nicht drum rum. Gerade dieses letzte Drittel ist teilweise so kurios, obwohl ich nach wie vor die Idee eigentlich total geil finde. Und der hat auch total geile Ideen noch irgendwo drin. Die werden dir halt ein bisschen seltsam verkauft. Das muss man mal sagen, wie es ist.
Ja, ich habe den auch im Anschluss an den ersten Teil geguckt, weil ich ja noch großspurig angekündigt habe, für diesen Podcast werde ich alle Planet-Affenteile gucken. habe ich nicht geschafft. Ich habe aber den zweiten angeschaut und ich war entsetzt, wie schlecht ich den fand. Ich fand den wirklich grandios schlecht. Ja, Hat mir überhaupt nicht gefallen. War, so wie du sagst, es war so, wirkte wie so ein Schnellschuss. Charlton Heston hatte nicht mehr wirklich Bock auf den Film. Man wollte aber, dass er noch irgendwie mitspielt. Also hat man ihn in Mini-Format eingepackt und hat einen anderen Hauptdarsteller gewählt, der Charlton Heston verblüffend ähnlich aussieht, ähnlich sieht, was ich irgendwie sehr seltsam fand. Und auch die ganze Anfangsprämisse ist sehr ähnlich mit abgestürztem Raumschiff und Pseudo-Charlton Heston, der quasi alles nochmal durchlebt. Mhm. Und ja, dann gibt's auch noch Mutanten, die eine bestimmte Begabung haben und
die eine Atombombe anbieten, einen Atomsprengkopf.
Ja, also
finde ich aber eigentlich eine total coole Idee, aber es macht's halt sehr trashig. Das ist einfach so. Aber ich fand den auf seine Art trotzdem sehr unterhaltsam. Aber es ist natürlich ein Riesenabfall zum ersten Teil. Also wenn man sowas auf dem Niveau erwartet, dann kann das ja nur in die Hose gehen.
Mm, ja.
Ich kann mich...
Thomas, wie fandst du ihn?
Ich kann, es ist schon ein bisschen her tatsächlich. Und jetzt, aber mit der Atombombe, das ist mir sofort wieder eingefallen gerade. Das war wirklich, also in Erinnerung, der zweite auch eher so weggeschoben. Den dritten finde ich ganz fasziniert. Flucht vom Planet der Affen, der ja wirklich auch nochmal ein anderes Setting bietet. Aber lustigerweise fand ich, glaube ich, damals, ich müsste mir nochmal die Wertung angucken, die Eroberung vom Planet der Affen am interessantesten. Weil der so diesen Kampf darstellt tatsächlich zwischen den Arten und ne, dieses Aufbegehren. Und der letzte dann wiederum, die Schlacht um den Planet der Affen, da habe ich alles vergessen. Ich glaube, der ist so grottig. Der hat bei mir jegliche Erinnerung vernichtet, was es da ging. Also,
wenn ich es noch in Erinnerung habe, ich fand den dritten Flucht vom Planet der Affen nicht so spannend. Setting klar. Ich fand den an sich aber relativ lame, aber ja, das ist ewig her. Ja. Eroberung vom Planet der Affen ist auch von den Fortsetzungen mein Lieblingsteil. Ja, der ist wahrscheinlich auch aus heutiger Sicht teilweise ein bisschen trashig, aber gerade diese Schnittstelle da, wo eben die Rebellion der Affen gegen die Menschen beginnt quasi, wo dieser Generationenwechsel, sage ich mal, kommt, wo dieses Machtgefälle kippt, das ist ja in diesem Film, das ist ähnlich wie bei Prevolution in der neuen Trilogie.
Genau.
Und das fand ich, das war cool, das wollte ich sehen. So, eine Schlacht um den Planet der Affen kann ich mir auch erinnern, dass das, glaube ich, sehr billig gemacht war, dass einfach nur so ein, ja, da sind jetzt Affen, da sind jetzt Menschen schon in der Zukunft, die kämpfen ein bisschen gegeneinander, am Ende sprengen sie alles in der Luft, also das war auch sehr, ja. Das war auch so ein Film, der musste, glaube ich, einfach sein, damit man da irgendwie nochmal ein bisschen Geld rauspresst.
Ja. Ja, zu 4 und 5 kann ich gar nicht groß was sagen. Ich weiß, dass ich da tatsächlich noch Bilder im Kopf habe, immer noch, von diesen Kriegshandlungen und von diesem Aufbegehren der, ich sag mal, unterdrückten Affen, die ja quasi wie Sklaven gehalten werden. Die kann ich mich tatsächlich, da konnte ich mich noch mehr dran erinnern als an den ersten Teil und den zweiten Teil. Den dritten hatte ich jetzt angefangen und ich hatte den eigentlich nur als schlecht in Erinnerung, ohne das irgendwie spezifizieren zu können. Ja. Und ich war jetzt wirklich überrascht. Ich habe ihn nur zur Hälfte geguckt, weil Christine wollte, also sie hat ihn mit mir geguckt und war dann müde, wollte ins Bett. Und dann musste ich halt unterbrechen, weil sie ihn weiterschauen wollte. Und den fand ich überraschend stark dann auf einmal. Ja. Weil der Mensch halt so fies dargestellt wird. Also so wie er halt letzten Endes ist. Ne? Genau. Also im dritten Teil geht es darum, dass eben drei intelligente Affen im Amerika der 70er Jahre, müsste es gewesen sein, oder? Eben landen. Und naja, es ist quasi die umgekehrte Handlung von Planet der Affen vom ersten Teil. Ja. Und wie fies nochmal die Menschen im Vergleich zu den Affen im ersten Teil agieren. Ja, dieses Herablassende, ja, das war schon spannend. Also ich bin gespannt, wenn ich den weiterschaue. Ich glaube, das könnte mein zweitliebster Teil von der Originalreihe sein.
Ich müsste ihn halt auch nochmal gucken. Also das, was ich gesagt habe, beruht auf der alten Erinnerung.
Ja.
Kann sein, dass ich ihn heute ganz anders wahrnehme. Ja.
Aber er hat einen
Entschuldigung, sprich weiter.
Nee, ich wollte nur kurz einwerfen, er hat ein ganz, ganz schlechten, ganz schlechtes Gorilla-Kostüm. Das zieht den Film leider runter. Also, okay. Bei den Affen haben sie sich so viel Mühe gegeben und dann haben sie einen Gorilla, der sieht halt aus wie, ich sag mal, King Kong 1933.
Stimmt, daran kann ich mich noch erinnern. Genau, genau. Ja. Das weiß ich jetzt wieder. Ja, genau. Ja. Was ich noch sagen wollte, vielleicht würde mir auch heute besser gefallen, da mir auch die neue Trilogie und gerade der erste Teil sehr, sehr gut gefällt und der ja auch diese ähnliche Geschichte nochmal hat. Ne? Die natürlich wesentlich besser ausgearbeitet in allen Punkten, aber ja, deswegen könnte mir heute wahrscheinlich auch nochmal besser gefallen.
Zur Tim Burton-Version kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe den 2001, 2002 mal geguckt gehabt und danach nie wieder. Und ich glaube, ich habe recht. Und ich habe alles vergessen, bis auf, dass es am Ende irgendwie eine Schlacht gibt. Aber
ja. Am Ende kommt eine Schlacht und dann kommt ein Föhn. Dann kommt als Raumschiff angeflogen, was aussieht wie ein riesiger Haartrockner. Das war's, Leute, und dachte mir, was ist das? Und dann kommt eben, also dieses besagte Ende, dass ja Mark Wahlberg dann doch gerettet wird vom Planet der Affen. Es ist ja tatsächlich irgendwie der Planet der Affen.
Mhm.
Und dann landen die wieder auf der Erde mit dem Haartrockner und landen irgendwie in Washington scheinbar und er denkt sich, ja, geil, ich bin zu Hause. Und dann kommt er zu dieser Statue, da wo, stimmt. Ist das George Washington, der da
normalerweise,
oder
genau.
Abraham Lincoln, der da normalerweise
Abraham Lincoln
sitzt,
ist
ne?
Das Lincoln, ja.
Abraham Lincoln. Und dann ist das aber ein Affe.
Genau,
und
ich erinnere sich, mich.
Mhm. Und dann fährt ein Polizeiwagen vor, da kommen Gorillas im Polizeikostüm raus und nehmen ihn fest.
Ui.
Und dachte ich mir, wow, das ist krass, wie das jetzt, also der Film war eh scheiße, okay, das jetzt an der Wand gefahren hat, ist echt krass.
Ich erinnere mich, jetzt kommt die Erinnerung wieder hoch, ja, das habe ich,
das ist
genau.
Heftig gewesen. Das Raumschiff hat mich schon gekillt, dann dachte ich mir, was zum Teufel ist denn das? Weißt du, so hat Roger Corman früher Filme gedreht oder Mario Barber, wenn die kein Geld haben, so ein Föhn, der kommt blinkend da reingeflogen, da war das ja lustig, aber bei Tim Burton denke ich mir, Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein.
Oh Mann, du zerstörst mir gerade alle Hoffnung.
Aber die Affen sahen geil aus. Die Affen sahen wirklich absolut toll aus in dem Film. Und eine geile Besetzung. Tim Ross als Schimpanse. Wirklich
heftig.
Geil. Super. Aber
ja.
Bin mir leider scheiße. Also auch meine Erinnerung ist ewig her.
Ich hatte den gestern angefangen. Mhm. Weil ich gedacht habe, naja gut, Christine will den dritten weitergucken. Kann ich den dritten nicht weitergucken, weil sonst macht es 4 und 5 keinen Sinn mit ihr. Also habe ich den Tim Burton Film angeguckt. Angefangen. Mhm. Dann kam irgendwann Christine rein und hat gemeint, oh, was ist das? Guck mit. Oh, super. Durfte ich jetzt auch nicht weitergucken.
Also irgendwas stimmt bei euch zu Hause nicht.
Ja, das irgendwie. Kann man nicht sein. Ja, wir haben sehr unterschiedliche Arbeitszeiten. Ich komme halt spät heim und dann gucke ich abends einen Film und dann geht sie eigentlich schon wieder ins Bett. Ja. Und ich war voll überrascht, weil ich hatte den damals geguckt, ich weiß nicht, 2002, 2003. Der war als Dreingabe bei so einer TV-Zeitschrift als DVD dabei.
Das sagt ja schon alles.
So aus dem Zeitraum, irgendwann 2004, 2005, ich weiß es nicht. Da habe ich den das erste Mal gesehen, fand den gar nicht so dolle. Und jetzt war ich sehr positiv überrascht. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Er dürfte mir eigentlich nicht so viel Spaß machen, weil er ist schon so, er ist schon irgendwie ein bisschen cheesy, aber der sieht für meinen Geschmack visuell super aus. Also die Masken, du hast es ja schon gesagt, Jaco, die sehen grandios aus. Und nicht nur die Masken, auch, ich sag mal, die Bewegungen der Affen, die Motorik, die sie haben, ja, wie sie ihre Hände bewegen. Ja, da war ich echt sehr, sehr, sehr angetan, weil sie so viel stärker nach Affe sich angefühlt haben, als jetzt zum Beispiel in den Originalfilmen. Ja. Mhm. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und ja, Tim Roth als, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, General irgendwas, ganz starke Rolle, der sah richtig fies aus, also als dieser Schimpansen-General, sage ich jetzt einfach mal,
ja.
Ganz, ganz stark. Also,
die haben
bin
auch,
gespannt. Ja?
Die haben ja auch ein bisschen darauf geachtet, dass die Darsteller, die markanten Affendarsteller auch eine gewisse Physik haben, also Michael Clarke Duncan, der, glaube ich, den Gorilla spielt und
ja.
Helena Bonham Carter, gut, Tim Burton hat sie überall mitgespielt, aber die passt auch von ihrem Gesicht so ein bisschen auf so eine Schimpansen. Ich finde, das ist eine, oder Paul Giamatti spielt ja, glaube ich, einen Orang-Utan. Also ganz ehrlich, da hat man genau geguckt, wo passt denn das so ungefähr, ohne denen zu nahe zu treten. Aber das passt wirklich. Mhm.
Ihr triggert gerade ganz, ganz viel meine Gehirnzellen. Es kommen gerade ganz viele Bilder zurück von dem Film.
Ey, der hat aber auch Szenen, das ist halt klassischer Tim Burton, ne? Da sind so Dinger dabei, wo ich mir dachte, also ich bräuchte die jetzt nicht unbedingt in diesem Film, ja, bisschen zu übertrieben lustige Momente, ich bin gespannt, wie ich ihn jetzt finde, nachdem ihr mir nochmal gesagt habt oder in Erinnerung gerufen habt, wie der Film denn ausgeht.
Aber wo du sagst, klassischer Tim Burton ist leider genau die, ich glaube, genau mit dem Film ist Tim Burton so irgendwie umgefallen und vorher konnte ich mir alles super von dem angucken, ab da wurde es komisch und so richtig erholt hat er sich davon auch nicht mehr, bis heute.
Mhm. Aber gefloppt ist er zumindest nicht, ne? Er ist ja im Kino relativ erfolgreich gewesen.
Das weiß
wenn
ich gar
mich
nicht
enttäusche.
Mehr.
Ich glaube, der hat um die 100 Millionen gekostet und müsste so 300 irgendwas Millionen eingespielt haben.
Okay.
Also es war gar nicht so ein Flop. Es waren auch eigentlich, soweit ich weiß, war der auf zwei Teile ausgelegt oder, also es sollte eigentlich eine Fortsetzung kommen. Ich weiß aber nicht mehr, warum die nicht in Angriff genommen wurde. So habe ich es irgendwie in Erinnerung.
Mhm. Kann sein, weiß ich nicht.
Thomas, weißt du was?
Wie gesagt, der Film ist so ein bisschen raus.
Gefährliches Halbwissen.
Okay,
schreibt's in die Kommentare, wenn ihr es besser
wisst. Genau, schreibt's in die Kommentare. Ansonsten können wir natürlich auch gleich noch googeln. Okay. Die neue Reihe. Wie gesagt, ich habe den ja jetzt die Tage geguckt gehabt mit meinem Sohn und der, ich, ich glaube, es war die zweit- oder Drittsichtung mittlerweile von dem Film und der reift bei mir irgendwie. Er ist stärker nochmal geworden und da gibt es ja auch ganz, ganz ikonische Szenen, wenn das erste Mal Caesar spricht beispielsweise.
Ja.
Na, großartig. Und auch wie die Affen agieren im Gesamten. Das CGI der Affen, ja, an der einen oder anderen Stelle ist mir jetzt auch aufgefallen, so von wegen, ah, okay, man sieht es computermäßig, aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht und ich glaube, das wird auch nicht so schnell altern, ehrlich gesagt. Und Andy Serkis, das ist einfach auch großes Motion Capturing, das merkt man da. Aber auch inhaltlich ist der Film einfach richtig gut und er macht Spaß. Ne?
Ja. Ich finde, der findet die perfekte Mischung so aus Storytelling, aus Emotionalität an den richtigen Stellen. Mhm. Am Ende eben auch ein bisschen Action, auch Schauwert, aber nicht übertrieben. Ja. Aber mich hat gerade noch diese emotionale Ebene total abgeholt, wie gut dieser Affe als Charakter am Anfang eingeführt wird, die Verbindung zu seinem menschlichen Bezugsperson und wie das dann so zerbricht. Und du kannst völlig nachvollziehen, wie er dann langsam verbittert. Mhm. Und trotzdem aber noch versucht, deeskalierend irgendwo am Ende sogar noch zu wirken. Und das, finde ich, fängt die Reihe auch ganz gut ein, wie sich das dann so weiterentwickelt. Also du hast über die ganze Trilogie einen sehr guten Erzählbogen. Und es baut logisch aufeinander auf. Das rechne ich der Reihe sehr hoch an. Aber der erste Teil ist wirklich fantastisch. Ja. Die anderen waren dann eher ein bisschen actionfokussierterer, klar. Da hat das Storytelling ein bisschen gelitten, aber die funktioniert immer noch sehr gut als Schauwertfilme mit Handlung.
Ich würde mal ganz kurz einwerfen, bevor ich an Ding Dong übergebe, was der erste ja richtig gut kann, wie die Menschheit zugrunde geht. Einmal aus Angst, ne? Angst vor Verlust von einem Familienmitglied, deswegen macht er ja quasi alles im Alleingang, mehr oder weniger. Und das zweite ist, ja, Kapitalismus, ne?
Ja, natürlich, das ist es, ne?
Ja.
Ich kann leider gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich habe die Filme dann geguckt, als sie damals rauskamen und seitdem, den ersten habe ich zweimal geschaut, aber es ist alles schon sehr lange her. Was ich nur noch weiß, ist, dass ich ihn wirklich emotional berührend fand.
Ja.
Und ich kann auch nichts mehr ganz Genaues sagen. Ich weiß nur noch so diese Stimmung, in der ich mich befanden habe, als ich den Film geschaut habe und dass der mir halt echt nahe gegangen ist. Ja. Und ich glaube, ich habe auch ein Tränchen verdrückt. Gut möglich. Ja, aber viel mehr kann ich leider. Wir müssen noch mal gucken. Ja, bin auch wirklich gespannt darauf, wie das CGI noch dann funktioniert.
Macht
ich denke, noch ist es noch geht's. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, Halbwertszeit weiß ich nicht, ob der in 30 Jahren. Ich glaube, dann holt man doch lieber das Original noch mal raus als den vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir sprechen uns in 30 Jahren wieder.
Okay.
Was ich an dem halt sehr schön finde, dass der Schlüsselmomente auch aus den ersten Filmen aufgreift, aber in seinem Kontext verwendet, wie Thomas schon sagte, als Caesar zum ersten Mal spricht und das Wörtchen Nein sagt. Das wurde ja in der alten Reihe schon begründet, dass Nein das erste Wort des Affen war. Mhm. Aber es wird hier halt ganz, es ist wie die erste Mal, in dem Charlton Heston spricht, im ersten Film, aber in einem komplett anderen Kontext. Mhm. Und er kopiert halt nicht diese Szenen, sondern er setzt sie für sich anders ein und das ist total klasse. Es gibt immer wieder diese Callbacks an die Originalreihe, aber eben anders. Das finde ich großartig.
Es ist ja auch geil, man sieht im Hintergrund ganz kurz, dass es eine Mars-Mission gibt, eine besetzte Mars-Mission und die dann sind auf dem Rückweg und irgendwann im Laufe des Films sieht man dann einen Nachrichtenschnipsel im Hintergrund im Fernsehen, dass das Raumschiff verschwunden ist.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, die kommen irgendwann mal wieder, glaube ich. Das fand ich, das fand ich sehr lustig jetzt bei dem Rewatch. Das ist mir damals, glaube ich, auch schon mal aufgefallen, aber jetzt nochmal extremer. Der zweite ist deutlich actionreicher, hat aber seine faszinierende Prämisse, dass ja die Menschen vergessen haben, dass es diese sprechenden Affen mehr oder weniger gab. Es ist so ein Geheimnis mittlerweile, so ein Mysterium irgendwo im Wald und dann treffen sie halt final jetzt das erste Mal aufeinander und da fliegen so quasi, dieser Rassismus fliegt überall mit in dem Film. Das ist sehr faszinierend, das macht Spaß. Und der dritte haut ja dann die Prämisse raus, dass ja die Menschen dann degenerieren, ne, das erste Mal. Also das letzte Aufbäumen der Menschen und das letzte Mal die Zerstörung und Vernichtung der Menschen und wie die Affen damit umgehen und agieren. Ja. Er hat so einen Cringe-Moment am Ende, Stichwort Lawine, die fand ich irgendwie blöd. Aber insgesamt freue ich mich darauf, jetzt die Tage irgendwann mit meinem Sohn dann auch Teil 2 und Teil 3. Und ich werde ins Kino gehen mit ihm dann und Teil 4 gucken.
Ja, da steht bei uns auch fest auf dem Kinoplan, mein Sohn will den auch unbedingt sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich so Bock auf den Film habe, weil ich hatte immer so das Gefühl, die Trilogie ist abgeschlossen.
Das stimmt, ja.
Ich war auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, als angekündigt wurde, da kommt noch einer. Vorfreude ist so gemischt, aber ich habe Bock, mit meinem Sohn ins Kino zu gehen. Und ich hoffe einfach mal, dass mich der Film positiv überrascht.
Ja, ja, ich denke, anschauen werde ich mir auch. Ob ich ins Kino gehe, weiß ich nicht, bin ich ehrlich. Aber anschauen auf jeden Fall, ja.
Ja, was mir noch einfällt, den zweiten Teil der neuen Trilogie habe ich damals auch im Kino gesehen, nachdem ich von dem ersten so begeistert war. Und ich weiß noch, nach dem Kino habe ich gedacht, oh, der war irgendwie nicht so, ich fand den nicht so toll. Vielleicht, weil ich mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen bin. Und als ich den jetzt wieder geguckt habe, hat er sich rehabilitiert. Vielleicht, weil ich wusste, was kommt und den mit anderen Augen gesehen habe. Damals vielleicht, weil der Unterschied zum ersten noch so relativ groß ist, aber er muss das auch irgendwo machen.
Genau.
Weil es ist ja eine logische Weiterentwicklung eigentlich. Das Setting ist komplett verändert. Ganz andere Situation. Das habe ich damals, glaube ich, nicht so akzeptiert, wahrgenommen, wie auch immer. Ich mochte den jetzt deutlich lieber.
Ich bin gespannt. Ich habe den jetzt, ich glaube, ich habe den nur einmal gesehen bisher. Das wird dann die Zweitsichtung. Jetzt noch so viele Jahre. Mal
gucken. Und der dritte, den mochte ich im Kino auch schon. Nicht so gerne wie den ersten, mehr als den zweiten. Und auch wenn der wirklich überpaced an manchen, also der übertreibt ist teilweise. Ich finde, Woody Harrelson ist da auch so als Marlon Brando-Verschnitt aus Apocalypse Now. Es ist manchmal an der Kante zu viel. Und auch dieser Vergleich, dass das Caesar so ein bisschen rüberkommt wie Jesus in manchen Szenen, so als Erlöser, der am Kreuz dann hängt. Und er wird sehr dick aufgetragen. Aber trotzdem funktioniert der Film für mich auch immer noch.
Okay, das war quasi...
Ich kann nicht mehr viel drücken.
Ja, ja, du hast ihn noch nicht gesehen.
Kann ich
viel
dazu sagen, ich weiß es nicht mehr.
Du kannst ja beim nächsten Mal noch mal ganz kurz berichten, wenn wir den nächsten Film besprechen. Wir haben ja noch gar keinen neuen.
Wenn ich es schaffe.
Genau, wir haben noch keinen neuen gefunden jetzt, aber...
Doch, wir hatten doch schon einen neuen.
Ja, stimmt, doch. Ja, ich erinnere mich. Ach,
wir
spannend.
Hatten den schon.
Genau, okay, alles klar. genau, aber ich glaube, wir wären jetzt erstmal durch. Wir haben Planet Affen komplett besprochen, haben nochmal die Reihe so ein bisschen, sind wir durchgegangen. Und dann würde ich jetzt hier auch einen Deckel drauf machen. Vielen Dank an euch. Das war mir wieder eine Freude. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt gerne in die Kommentare, welcher euer liebster Planet der Affen-Film ist und was ihr von der ursprünglichen Reihe auch so haltet. Ansonsten liked, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie es so schön heißt, und ich sage schon mal Tschüss und gebe ab an Jaco.
Ja, auch meinerseits erstmal vielen lieben Dank an euch, es hat sehr viel Spaß gemacht wieder und auch schon mal im Voraus vielen Dank an Jumik, du wirst hier etwas Arbeit mit diesem Cast haben, was man hoffentlich hinterher nicht mehr hört. Und natürlich auch an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr denn so von der Reihe haltet oder auch, wie euch das Format gefällt. Ist auch mal ganz interessant. Und bis zum nächsten Mal.
Jawohl. Und dann mache ich den Abschluss. Kleiner Hinweis, das nächste Mal erwartet euch eine Roger Corman-Produktion aus den 80er Jahren. Ihr könnt ja einfach mal googeln, was das sein könnte. Ansonsten vielen Dank an euch da draußen. Jaco, Thomas, es war mir wie immer eine Freude. Und denkt immer dran, if it bleeds, we can kill it.
9. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.